von, was sich denn jetzt eigentlich geändert
hat. Ja, das ist meine zweite These. Ja. In der zweiten These wollte ich das mal sagen. Also ich habe jetzt wirklich erstmal diese Stellungnahmen von Gabriel und dem Clinton, dem amerikanischen Gabriel, dem Trump und so, die habe ich ja jetzt erstmal dafür zitiert, um was geht es Ihnen denn und was stellen Sie in Ihren Verhandlungen überhaupt als Stoff in die Agenda und behaken sich. Jetzt wollte ich in der zweiten These ein bisschen sagen, warum gerät das denn so in eine Verhandlungssituation hinein, bei der sich die Stimmen mehren, das bringt nichts für uns. Was die mit solchen Stellungnahmen nämlich auch noch zu Protokoll geben. Das ist meine zweite These. Was die damit auch noch zu Protokoll geben, ist, in welche Konkurrenzlage sich EU und USA hineingearbeitet haben. Und auch, warum das so ist. Was diesen Stellungnahmen zu den Verhandlungen, aber die werden in den Verhandlungen auch so miteinander reden. Was denen ja zu entnehmen ist, ist, da enthüllen die Politiker Europas und Politiker Amerikas regelrecht so etwas wie: zwischen ihnen herrscht der Wille zu einer Konkurrenz, die auf Verdrängung hinausläuft. Und zwar auf Verdrängung auf dem Standort des anderen. Der Einbruch in öffentlich geschützte, protegierte Sphären beim anderen hat richtig das Ziel, dort soll ein Geschäft für uns gehen, statt für die. Meine These ist die, das ist so etwas wie zu Protokoll geben, diese beiden Staaten haben sich in eine Konkurrenz der Verdrängung hineingearbeitet. Und in ihrer Diplomatie offenbaren sie, auf welchem Konkurrenzstand ihres Weltkapitalismus sie miteinander verhandeln. In dem ist es nämlich offenbar nicht so, wie eben mal kurz angedeutet, dass es ein allgemeines Wachstum gibt, und der Kampf darum geht, wie viel Anteil man davon hat. Die geben zu Protokoll, was eigentlich auch jeder weiß, ist ja gar keine Enthüllung von mir, seit 2008 herrscht Weltwirtschaftskrise. Ich muss aber anders einsteigen. Ich muss in diese These zur Erläuterung erstmal anders einsteigen. Zum Teil wiederholt sich jetzt ein bisschen was aus der Diskussion eben. Wieder wegen mancher falscher Auffassung auch, die habe ich da im Hinterkopf bei meiner Überlegung. Es ist eine verkehrte Vorstellung zu sagen, jetzt mit den TTIP-Verhandlungen und wenn das Abkommen zustande kommt, mit diesem Abkommen bricht überhaupt die giftige internationale Konkurrenz, dieser Zugriff auf auswärtige transatlantische Quellen in unsere Welt ein. Das ist manchmal der Tonfall von diesen TTIP-Kritikern. Jetzt kommt's. Die TTIP-Verhandlungen dokumentieren erstmal was anderes. Die kommen überhaupt deswegen zustande, weil die EU und die USA längst solche kapitalistischen Mächte sind, die von entgrenzten Wachstumsquellen leben, bei denen das kapitalistische Geschäftsleben auf dem Benutzen auswärtiger Zahlungsfähigkeit, auswärtiger Märkte, auswärtiger Ressourcen beruht. Und noch was, die kommen zu diesen Verhandlungen, weil ein Riesenbatzen von dieser Sorte internationalisierten Kapitalismus zwischen ihnen beiden läuft. Die sind einander die wichtigsten Märkte auf der Welt. Das ist die Grundlage, dass sie überhaupt in diese Verhandlungen eintreten. Darauf beruht auch die Berechnung beider Seiten. Da hat man es mit einem Handelspartner zu tun, auf dessen Märkten ist richtig, was an zusätzlichem Geschäft zu erobern, weil die haben so riesige Märkte. Übrigens auch die andere Seite, die vorhin schon mal angetippt war, die beruht darauf, dass das nicht durch TTIP zustande kommt, sondern dass das die Geschäftsgrundlage dieser Verhandlungen ist. Diese Überlegung, EU und USA setzen, wenn sie es zu einem solchen Abkommen bringen, Standards des Geschäftsverkehrs, auch der Produkte in die Welt, um die kommt keine Nation dritter Art mehr herum. Warum kommen die denn nicht drum rum? Das schlichte Argument heißt, weil der Markt zwischen USA und EU ein so großer ist, dass jede Nation, die im Kapitalismus Vorteile erzielen will, die ihren Unternehmen Gewinnchancen eröffnen will, auf diesem Markt unbedingt präsent sein müssen. Und das ist das Argument, dann muss man deren Standards sich beugen, sonst kommt man am Ende nicht auf deren Markt. Und man muss denen übrigens auch erlauben, mit ihren Produktstandards, mit ihren Geschäftsstandards bei einem selber, in China zum Beispiel, zu Werke zu gehen, sonst droht einem die Exklusion aus diesem transatlantischen Markt. Das ist die Idee, die dahinter steckt, und dann merkt man, das kommt doch nicht durch TTIP in die Welt. Sondern da ist TTIP das Bemühen dieser zwei Seiten, aus einem erreichten Weltmarktstandard zwischen diesen beiden Teilen des Atlantiks eine neue Sorte für sie nützliche Ordnung des Weltmarkts zu etablieren. So. Und jetzt in dieser Lage kommt es zu diesen harten Tönen, ausgerechnet zwischen diesen zwei Seiten. Warum ist es so? Warum wird die Handelsdiplomatie zwischen diesen am meisten globalisierten Partnern im Weltkapitalismus so giftig? Ja, weil denen offenbar geläufig ist, die diese Handelsdiplomatie betreiben, dass es jetzt gar nicht darum geht, einfach bloß das nationale Wachstum noch etwas mehr zu entgrenzen, sondern weil die diese Handelsdiplomatie schon führen von dem Standpunkt aus. Es ist Wachstumsschwäche. So heißt das bei Politikern, die nicht Krise sagen wollen, sondern die Krise bewältigen wollen. Es ist Wachstumsschwäche. Bei der Nation stellt sich das Wachstum nicht ein, soll aber. Die Nation will die Krise als nationale Wachstumsschwäche zu ihren Gunsten bekämpfen. Wie? Indem sie dem Unternehmertum auf ihrem Standort auswärts Geschäftsgelegenheiten verschafft, auf denen sich Gewinne machen lassen, wo es sonst mit dem Gewinnemachen so schlecht läuft. Das ist ein Standpunkt der politischen Eröffnung auswärtiger Geschäftsräume, der gleich sowas leisten soll wie die Eroberung von neuen, bislang verschlossenen Geschäftssphären, mit der man die nationale Wachstumsschwäche bekämpfen will. Und das zeichnet sich in diesen Verhandlungen ab als eine gewisse Ekligkeit. Es zeichnet sich nämlich darin ab, dass sich diese TTIP-Verhandlungspartner von Anfang an und im Zuge der Verhandlung immer mehr ins Visier nehmen als welche, du unterbindest durch unzulässigen Protektionismus mein Recht, mehr Markt, mehr Geschäft bei dir zu erobern. Und die nehmen sich umgekehrt, dieselben Verhandlungspartner nehmen sich umgekehrt so ins Visier. Du willst ja nur mit unzulässigen Produkten und Geschäftsmitteln bei mir Markt wegnehmen, meinem Unternehmen Markt wegnehmen. Ja, so sollten sich TTIP-Kritiker mal diesen Scheiß mit dem Chlorhühnchen vorknöpfen. Ja, die denken, dass beim Chlorhühnchen geht es um sowas wie gute Europäer, die gewohnt sind, nur salmonellenverseuchte Hühnchen zu essen, die halten amerikanische Chlorhühnchen nicht aus und werden von unserem fürsorglichen Vaterstaat dagegen geschützt. Es ist was anderes in der Logik der Außenhandelsverhandler da. Sind die lebensmittelrechtlichen Vorschriften in Europa ein nicht tarifäres Handelshemmnis, das man haben will, gegen den Ami, wenn man bei dem nicht bessere Marktdurchbrüche erzielen kann? Die bekennen sich richtig dazu, das sind Protektionsmaßnahmen. Und erpressen sich damit wechselseitig. Also diese beiden Seiten. Der giftige Ton heißt, nationale Vorkehrungen beim anderen werden als sittenwidrige Protektionen, Hemmnisse, Schranken für ein Recht auf Geschäft identifiziert, das einem doch eigentlich zustände. Und man selbst entdeckt in den nationalen Regelungen des Geschäfts richtig vielleicht benötigte Waffen gegen unzulässige Markteinbrüche des anderen. Das macht die Giftigkeit dieser Verhandlungen aus. Und wenn dieses TTIP tatsächlich scheitert, dann scheitert es daran. Dann scheitert es daran, dass dieser zugespitzte Wille zum nationalen Ertrag durch Zugriff beim anderen gegen dessen Interessen an seinem Standort. Das gerät einfach im Gegensatz dazu, was so ein Vertrag braucht. Was so eine Freihandelskumpanei zwischen Staaten braucht. Nämlich, dass sich schon auch die andere Seite von so einem Vertrag versprechen können muss, ihre Berechnung auf Eigennutz kommt da drin zum Tragen. Also scheitert, wenn dieses TTIP scheitert, an dem Stand der Konkurrenz, zu dem sich diese Verhandlungspartner vorgearbeitet haben, den ich genannt habe, es ist eine Konkurrenz der Verdrängung. Das wäre meine zweite These.
Ich habe das noch nicht ganz, weil du bist eingestiegen mit beide haben den Ausgangspunkt, der Weg aus der Wachstumsschwäche ist die Entgrenzung der Konkurrenz des Kapitals. So kommen sie auf das Abkommen. Und so wollten Sie ja auch loslegen, dass jede Norm, jede Schutzbestimmung ein potenzielles Investitionshemmnis ist und dass das Quid pro quo mäßig eben halt wegverhandelt werden soll. So, jetzt sagst du, im Verlauf der Verhandlungen sind Sie auf einen anderen Standpunkt gekommen, muss es ja sein, weil wenn es noch Konsens ist, dass man sagt, der Weg aus der Wachstumsschwäche ist die Entgrenzung des Kapitals, unseres Kapitals. Dadurch würde ja erstmal noch keine Schärfe reinkommen, sondern jetzt muss sich doch der Standpunkt zum Wachstum geändert haben. Also sprich, das ist gar kein Wachstum mehr, was worum man konkurriert, sondern das ist im Prinzip ein halber Notstand, wo man jetzt aufpassen muss, dass das, was man in der Krise noch an Wachstum noch zustande kriegt, in Anführungsstrichen, nicht vom anderen kaputt gemacht wird.
Aber das vielleicht ein bisschen praktischer erklären. Also der größte Befürworter ist ja letztendlich durch eigene Entscheidung genannt Brexit ausgeschieden. Großbritannien war immer für den Freihandel. Dann hat Deutschland und vielleicht die Niederlande noch einen relativ großen Handelsbilanzüberschuss. Aber große Teile Europas stecken ja ganz viel und klar in der Krise. Und die haben natürlich, weil die Vereinigten Staaten insgesamt besser aufgestellt sind, schlicht und ergreifend die Angst, dass letztendlich dann, weil viele amerikanische Unternehmen auch kapitalmäßig und so weiter besser ausgestattet sind, sie große Handelsvorteile haben, denen insbesondere die südeuropäische Volkswirtschaft einfach nicht gewachsen sind. Dass sie dann eins auf die Mütze kriegen, einschließlich Frankreichs. Und in den Vereinigten Staaten ist es halt so, da letztendlich die Arbeitnehmer sehr viele Einbußen haben erleiden müssen, ist Protektionismus, der kommt immer alle 10 Jahre wieder hoch. Insofern auch ganz gutes Wahlkampfthema, sodass ja Frau Clinton auch drauf eingehen. Manchmal kann die Welt ziemlich einfach sein.
Ja, aber du erklärst jetzt das Phänomen, indem du es nur nochmal sagst.
Ja, aber dann mit Beispiel unterlegen.
Ja, verstehst du? Beispiel liefert keinen Grund.
Vielleicht ist es nützlich, wenn du dir überlegst, dass diese Zweifel an der Nützlichkeit von TTIP dann nicht nur von den Kritikern immer unterwegs waren, sondern immer schon bei den Verhandlern selber. Und das liegt daran, dass solche Handelsverträge ja sehr eigenartige Tauschgeschäfte sind. Da werden Gleichheitszeichen gemacht zwischen den Vorteilen an einer Stelle, die man sich sichern will, gegenüber Zugeständnissen auf einer anderen. Und das Gesamtergebnis muss dann so sein, das ist für die verschiedenen Abteilungen der nationalen Wirtschaft übrigens, stellt sich das ganz anders dar. Aber vom Standpunkt des Handelsvertrags werden solche Zugeständnisse und Vorteile tatsächlich kompatibel. Und dann muss am Ende für beide Seiten dastehen, dass das, was sie vereinbaren, unterm Strich der Berechnung entspricht, die Jonas in seinem ersten Teil erläutert hat. Wenn man feststellt, das sehen die nicht mehr so. Die sagen, die Vorteile, die wir uns bestenfalls sichern können, sind die Zugeständnisse nicht wert, die die andere Seite dafür von uns verlangt. Das war ja die Frage. Auf dem Stand sind wir ja jetzt. Wie kommen Sie dazu? Ja, dann müssen Sie sich ziemlich gewiss sein, dass diese Zugeständnisse, welche sind, die einen richtigen Schaden für die nationale Wirtschaft bedeuten, und zwar einen, den sie nicht hinnehmen kann. So habe ich jetzt mal das Argument verstanden.
Ich glaube, da war vorhin deine Einwand ziemlich gut. Da gibt es nämlich in diesen Südländern, da wird man das Wort Agenda 2010, da gibt es eine Agenda 2020, die wird um das Zehnfache, die Agenda 2010, was eröffnet.
Ja, die gibt's, das gibt es, aber schau mal, das, wo wir jetzt sind, ist wirklich der Punkt, dass alles läuft und über Massenverarmung und Massenverbilligung, da lassen die in Europa nichts anbrennen. Aber in diesen Handelsverhandlungen sagen sie glattweg, sie haben Zweifel daran, dass das der Hebel dafür ist, dass sie erfolgreich aus diesem neu freigesetzten Handel herauskommen. Und das ist irgendwie überhaupt kein Wunder, dass sie den Zweifel bekommen. Also sie beharren sich mit diesem Zweifel. Ich nehme es doch mal so, ja? Wenn Europa die ganze Zeit konstatiert, zumindest für ganz Europa Wachstumsschwäche. Deutschland ist da ja in der Frage noch einigermaßen unterwegs, aber man weiß ja auch, wo das Plus, was Deutschland macht, als Minus landet. Ne?
Aber nicht unbedingt Europa. Das geht natürlich, die haben ja riesige Handelsbilanzüberschüsse gegenüber Ostasien und China.
Ich wollte Folgendes sagen, wenn die trotzdem heißt es, auch aus deutschen Quellen, die Krise ist nicht überwunden.
So ist das.
Wenn also man in Deutschland sagt, bei uns ist Krise, wenn man in der Gewissheit ist, die USA haben dasselbe Urteil über ihren Standort, die Krise ist dort nicht überwunden. Was ist denn das dann eigentlich für eine Diplomatie, die den Antrag stellt, bei mir kommt es wieder zu Wachstum, wenn du mich bei dir lässt? Das ist die Konkurrenzlage, mit der die sich da behalten.
Aber das kann dir doch nur recht sein, weil letztendlich sind ja damit ihre eigene Philosophie, nämlich letztendlich die Theorie zum Beispiel von Ricardo des Freihandelsgrades zu untergraben. Das kommt dir doch entgegen. Du musst doch vor Freude tausendmal in die Luft sprengen.
Nein, dann kommt gleich meine dritte These. Leider kann ich da nicht mich drüber freuen, da kommt gleich meine dritte These. Aber es ist erstmal das zu dieser zweiten These. Warum ich diese Phrase Wachstumsschwäche benutze, will ich schnell erläutern. Wofür steht dieses Sprachdenkmal in der Politik? Krise ist, das Wachstum war viel zu erfolgreich. Mal richtig erklärt, ist Krise, das Wachstum ist viel zu erfolgreich gewesen. In allen Abteilungen des Kapitals haben sie es zu einem solchen Wachstum von Kapital gebracht, dass sie sich in die Lage hinein gewirtschaftet haben, das lässt sich gar nicht alles mehr profitabel anwenden. Sie bestreiten sich wechselseitig den Markt des Realisierens dafür und so weiter. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber erstmal ist eigentlich die Krise Überakkumulation. Das Wachstum ist so erfolgreich gewesen, dass sich das Kapital nicht in der Größe profitabel anwenden lässt, in die es hineingewachsen ist. Jetzt schaut euch mal an, wie nationale Politiker sich dazu stellen. Die sind halt keine Kapitalismus-Theoretiker, schon gleich nicht Kapitalismus-Kritiker, sondern die fassen die Krise gleich vom Standpunkt dessen, wie sie mit ihr umgehen wollen. Die sagen, Krise ist das Wachstum, schwächelt gerade, schläft gerade. Und das ist der Standpunkt. Wir ergreifen jetzt die Maßnahmen, es trotzdem voranzubringen. Und mit diesem Standpunkt, es trotzdem voranzubringen, sind die glattweg schon in diese Verhandlungen reingegangen. National soll die Krise ungeschehen gemacht werden, indem man über einen Handelsvertrag den anderen Partner als entgegenwirkende Gelegenheit einspannt. Das haben sie offensichtlich aneinander erkannt und konstatieren, ja, solche Konzessionen wollen wir nicht machen. Jetzt kommt meine dritte These, wenn es zu der zweiten nicht noch was zu diskutieren.